Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Copy and Paste. Mein heutiger Gast ist Jan. Er hat seinen Master in Data Science an der Leuphana-Universität in Lüneburg gemacht. Ich spreche mit ihm darüber, wieso er sich für diesen Studiengang entschieden hat und welche Inhalte dort behandelt werden. Jan erklärt uns, welche Vorkenntnisse man mitbringen sollte und wie wichtig Mathe und Programmieren bei dem Studium wirklich sind. Außerdem erzählt er uns von seinem Werkstudentenjob und wie er diesen bei einem Recruiting-Dinner in einem 5-Sterne-Hotel bekommen hat. Viel Spaß bei der Folge!
Copy and Paste. Alles rund ums Studium.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Copy and Paste. Heute ist Sonntagabend. Es ist seit langem mal wieder ein sehr warmer Tag hier in Hamburg gewesen, an dem man echt gut die Zeit draußen verbracht hat. Deswegen ich war heute den ganzen Tag, Nachmittag draußen mit einem Kumpel unterwegs, Kaffee getrunken, spaziert durch den Stadtpark. Und was auch mein Highlight war, auch heute nochmal, war, dass ich mal wieder beim Spinningkurs war. An alle HamburgerInnen wissen's, dass das Rowcycle-Studio wieder aufgemacht hat und dass wir es alle sehr vermisst haben. Das war ein riesiges Highlight für mich, weil das so eigentlich so der einzige Ausdauersport ist, der mir so richtig Spaß macht. Und das Studio hat jetzt irgendwie ein Dreivierteljahr geschlossen, aufgrund von irgendeinem Wasserschaden, den die da bearbeiten mussten. Heute war ich das erste Mal wieder da und gerade eben noch schnell eine Stunde richtig krassen Sport gemacht, aber es hat richtig gut getan. Es war richtig cool. Also an alle, die mal überlegt haben, einen Spinning-Kurs auszuprobieren, macht das auf jeden Fall. Ich kann es sehr empfehlen. Das erste Mal ist immer scheiße für alle, aber ab dem zweiten Mal macht es garantiert richtig viel Spaß. So, wie ihr auch im Intro gehört habt, habe ich heute wieder einen Interviewgast bei mir. Heute ist es tatsächlich auch die allererste Master-Folge über einen Masterstudiengang. Ich habe eigentlich ursprünglich die Idee gehabt, nur Bachelor-Studiengänge zu interviewen oder vorzustellen, weil der Podcast ja mehr so als Berufsorientierungsmaßnahme dienen soll. Aber da dachte ich mir, bei dem Studiengang in Data Science ist was, was wahrscheinlich viele Leute interessiert, weil Informatik auch gefühlt so in den letzten Jahren hohe Beliebtheit bekommen hat als Studiengang und das ja nochmal so ein speziellerer oder ein sehr spezifischer Studiengang ist, dachte ich, dass ich ihn den trotzdem mal vorstellen kann und da nochmal ein bisschen so Insights geben möchte. Weil das wahrscheinlich auch eine gute Grundlage sein kann, auch wenn man sich dann für einen Bachelor interessiert, zu gucken, vielleicht gibt's da, wenn wir vielleicht nochmal fahren, vielleicht gibt's ja auch ähnliche Bachelorstudiengänge, die in die Richtung gehen oder es auch schon als Grundlage dienen kann, wenn man im Bachelor ist, sich nochmal speziell zu vertiefen. Und dafür habe ich den lieben Jan da. Jan und ich sind beides Arbeitskollegen in einer IT-Beratung in Hamburg und haben uns da mal ein bisschen auch so über den Podcast und über sein Studium unterhalten. Deswegen freue ich mich heute auch auf die Folge und somit herzlich willkommen, Jan.
Vielen Dank, Lisa. Ich freue mich auch sehr und danke für die Einladung und für diese wunderschöne Idee. Ich bin froh, dabei zu sein.
Sehr gerne, das freut mich zu hören. Willst du vielleicht auch direkt damit anfangen und erzählen, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, auf diesen Masterstudiengang oder wie du dich dazu entschieden hast, Data Science zu studieren?
Ja, sehr gerne tatsächlich. Mein Data Science Studiengang war nicht nur ein Masterstudiengang, das war mein zweiter Masterstudiengang, weil ich komme eigentlich aus der BWL-Branche und das war mein erstes Bachelor- und Masterstudium. Und einige Jahre nachher habe ich mir überlegt, noch eine weitere Studiengang zu machen. Das lag daran, dass einerseits wollte ich in der IT-Branche wechseln. Andererseits IT an sich fand ich ehrlich gesagt nicht so spannend für mich persönlich. Aber Data Science und KI, das war noch schon ein paar Jahre vor dem ganzen ChatGPT-Hype, fand ich sehr spannend. Und ich war einfach sehr neugierig, wie das alles überhaupt möglich ist, wie das alles geht, was muss man so alles machen können, um solche Lösungen selbst umzusetzen. Und das hat mich inspiriert, auch so einen Studiengang zu suchen.
Voll gut, auch richtig spannend und auch verrückt, dass du auch zwei Master gemacht hast, weil ich kenne viele Leute, die sind dann froh, wenn die dann irgendwie mal mit dem Studium fertig sind und viele Leute gibt es bestimmt auch, die gar keinen Master machen und sich dann überlegen, ob sie überhaupt noch einen Master machen sollen und du hast dich dann dazu entschieden, zwei Master zu machen. Hat dir das Studieren Spaß gemacht oder war es so, dass du eher Lust hattest, dich nochmal in dem Bereich zu vertiefen, auch wenn dir das Studium nicht so Spaß gemacht hat?
Ich glaube, das hat tatsächlich schon Spaß gemacht bei dem Data Science Studium, weil das war eine sehr bewusste und einigermaßen erwachsene Entscheidung. Ich wusste ganz genau, dass ich das studieren möchte. Ich wusste auch ganz genau, wofür und warum. Und deswegen, das war kein Drang, jetzt einen Studienabschluss zu bekommen, sondern so eine Art Erforschung, wie das alles geht. Und ich glaube, dadurch, dass ich einfach sehr neugierig war, das hat wirklich Spaß gemacht.
Voll gut. Willst du vielleicht mal so eine grobe Erklärung am Anfang geben, was man genau unter Data Science versteht oder sich vorstellen kann? Ich meine, wir werden da gleich nochmal tiefer in die einzelnen Studienbereiche reingehen. Aber für mich zum Beispiel, ich habe so eine ganz, ganz, ganz grobe und vage Vorstellung, weil auch ich so ein bisschen weiß, was du halt auf der Arbeit machst und wir so ein paar Berührungspunkte schon hatten. Aber vielleicht nochmal am Anfang so eine grobe Erklärung, was man unter Data Science eigentlich versteht.
Das ist eine sehr gute Frage und das wird auch ständig diskutiert, weil es gibt mehrere Begriffe, die entweder miteinander überschneiden oder halt was komplett anderes bedeuten. Jeder hat eigene Meinung dazu und da sind einerseits Data Science, gleichzeitig KI, künstliche Intelligenz, und auch Machine Learning, also maschinelles Lernen. Aber in jedem Bereich geht es darum, wie man mit Hilfe den Daten, die man schon hat, neue Daten generiert, neue Daten bekommt, die irgendeinen Mehrwert liefert. Das heißt zum Beispiel Vorhersagen, basierend auf die historischen Daten, wie kann man Zukunft vorhersagen? Und auch, wenn man jetzt mit ChatGPT ein paar Berührungspunkte hat, das ist auch nichts anderes. Da sind vorhandene Daten, man stellt eine Frage und es wird basierend auf diese Daten eine Antwort quasi neu erstellt. Der gibt's noch nicht, aber der versucht vorherzusagen, was genau du als Nutzer eigentlich wissen wolltest.
Ja, ist auf jeden Fall ein sehr hochaktuelles Thema. Da frage ich mich, ist es dann wahrscheinlich auch ein relativ neuer Studiengang gewesen oder ist es schon ein Studiengang, den es, keine Ahnung, schon seit 10 Jahren oder so gibt? Weißt du das zufällig?
Also, als ich angefangen bin, das war 2017, schon auch ein paar Jährchen her. Und damals war das brandneu. Wie waren der zweite Studiengang damals an der Uni und ich habe auch nachgeschaut, wo sonst in Deutschland vergleichbare Studiengänge gibt und ich habe noch 4 weitere gefunden. Das heißt, das war damals ein sehr neues Thema. Ich weiß, dass mittlerweile es gibt einige andere Studiengänge, die damals noch nicht gab. Aber mindestens vor ein paar Jahren ist das alles erst angefangen.
Ja, okay, krass. Und du hast ja an der Leuphana-Universität hier in Lüneburg studiert. Mhm. Weißt du noch, wie da die Zulassungsvoraussetzungen damals waren? Ich meine, 2017 ist ja schon ein paar Jahre her, da kann sich es mittlerweile wahrscheinlich auch gut geändert haben. Aber gab es da damals Zulassungsvoraussetzungen oder war das ein freier Studiengang?
Es hat sich tatsächlich geändert, das weiß ich auch ganz genau. Und ich kann leider nicht sagen, wie genau das jetzt funktioniert. Aber 2017 war es so, dass der Studiengang hieß offiziell Management und Data Science. Und das war so ein Aufbaustudiengang. Und um da starten zu können, müsste man aus dem Managementbereich oder Management nahe, also ähnlicher Bereich kommen. Und das ist genau, was ich sehr spannend fand, weil die Idee hinter dem Studiengang war nicht, dass KI oder Data Science ist ein rein IT-Thema, sondern das ist so eine Art Werkzeug, den man in jedem Bereich nutzen kann. Egal, ob man davor Psychologie studiert hat oder Sozialwissenschaften oder Management oder Ingenieurwesen. Und ich hatte nämlich Kollegen, die alle diese Bereiche, aus all diesen Bereichen kommen. Mit Data Science bekommt man dann Tools, die man im gleichen Bereich weiter einsetzen kann. Und deswegen die Voraussetzung war tatsächlich, dass das einigermaßen konsekutiv ist, was in meinem Fall genau der Fall war, weil ich habe ja Management studiert. Und man müsste auch sehr gute Noten mitbringen aus dem vorherigen Studiengang, was bei mir auch zum Glück der Fall war. Es gab zu dem Punkt keine technischen Voraussetzungen, es gab keinen Test oder Prüfung zum Glück, weil ich zum Beispiel hatte gar keine Ahnung von IT oder Data Science zu dem Punkt. Ich weiß, dass mittlerweile so eine Voraussetzungen schon geben. Aber wie genau sie jetzt aussehen, weiß ich leider nicht.
Okay, aber das lässt sich auf jeden Fall für die Leute, die daran interessiert sind, ganz einfach im Internet auf der Webseite herausfinden. Ich werde euch auf jeden Fall den Studiengang nochmal in den Shownotes verlinken. Da könnt ihr direkt nochmal nachschauen. Willst du mal erklären, wie so das Studium aufgebaut ist? Weil so ein Master ist ja vor allem auch kürzer als so ein dreijähriger Bachelor. Erstmal, wie viele Semester ging der Master? Waren es 1,5 Jahre? Waren es 2 Jahre? Und wie war da so die Struktur vom 1., 2., 3. und gegebenenfalls 4. Semester?
Sehr gerne. Das war eine 2-jährige Studiengang, also 4 Semester insgesamt. Das war, glaube ich, bei so gut wie keinem von uns wirklich 2 Jahre, weil Masterarbeit hat bei uns allen ein bisschen länger gedauert. Und das ist genau, was jetzt im 4. Semester passiert. Ich fange jetzt leider nicht von vorne an, aber vom Ende, aber egal. Im 4. Semester schreibt man eine Masterarbeit. Erste 2 Semester sind eher theoretisch als praktisch. Es geht darum, dass man eigentlich Grundlagen erforscht. Das heißt unter anderem Mathe, weil die Algorithmen, die dahinter halt funktionieren, die sind natürlich alle mathematische Algorithmen. Und ich zum Beispiel habe das entweder seit meiner Schulzeit komplett vergessen oder gar nicht in meiner Schulzeit gehabt. Und dazu auch Fächer, die erklären, wie genau dieser Algorithmus funktioniert. Was ist die Logik? Was ist so eine Art Intuition, die man haben muss, um zu verstehen, wie das alles funktioniert, wie man das entwickeln, testen, andere Kollegen erklären kann und so weiter. Und dazu kommt noch ein Management-Thema, weil das ist ja Management und Data Science. Und es geht darum, wie man Data Science-Algorithmen in verschiedene Geschäftsbereiche einsetzen kann. Und last but not least, 3. Semester ist eher praxisorientiert, in dem Sinne, dass man kann tatsächlich eigene Lösungen entwickeln und testen, basierend auf das Wissen, was man dann in den ersten 2 Semester bekommen hat.
Ja, voll interessant. Gab es bei euch dann auch viele Wahlmodule oder war quasi das ganze Studium schon von vornherein so festgelegt?
Wir hatten ein paar Wahlmodule im 3. Semester. Und das lag daran, dass im Data Science-Bereich, im KI-Bereich gibt es natürlich zahlreiche mögliche Anwendungen, zahlreiche Probleme, die man damit lösen kann. Und was das, welche Anwendungen man so alles hat, darüber spricht man in der ersten 2 Semester. Und im 3. Semester hat man tatsächlich eine Möglichkeit, in eine oder 2 davon sich zu vertiefen und tatsächlich die in Praxis umzusetzen. Deswegen, das war wichtig, dass man so einen Überblick bekommt in die ersten 2 Semester und dann im 3. Semester sagt man, okay, ich stehe voll gern auf Sprachmodelle oder Vorhersagen oder sonst was. Und das möchte ich mal versuchen, selber umzusetzen.
Okay, ja, voll gut. Ich bin da immer ein großer Fan von, wenn man da wenigstens ein paar Wahlmodule hat. Vor allem im Master finde ich so ein Bachelor auch sehr wichtig, weil das sage ich auch gefühlt in jeder Folge immer das Gleiche. Aber bei mir war es halt so, ich hatte gar keine Wahlmodule und konnte mich da nicht so richtig vertiefen. Ja, irgendwie so 2 oder 3 am Ende vom Studium. Und finde es immer ganz gut, wenn man da irgendwie so eine Grundlage hat, aber dann nochmal individuell nach seinen Interessen dann nochmal die Bereiche wählen kann, die einen dann persönlich interessieren und sich da nochmal zu vertiefen. Deswegen bin ich davon immer ein großer Fan. Und ich glaube, beim Master ist wahrscheinlich nochmal ein bisschen üblicher als beim Bachelor, meines Erachtens, dass man da noch mal ein bisschen spezifischer und breiter wählen kann, aber das auf jeden Fall schon mal gut zu wissen. Du hast ja jetzt schon mal ein paar Bereiche aufgezählt, womit man sich beschäftigt in dem Studiengang. Hast du vielleicht mal so 2, 3 spezifische Kurse, die du ein bisschen genauer erklären kannst, womit man sich da beschäftigt und noch mal ein besseres Bild zu verschaffen? Was sind so die Themen, was beschäftigt man sich eigentlich genau in dem Studiengang?
Ja, sehr gerne. Ich würde dann gleich mit meinem Lieblingskurs anfangen, der mir persönlich sehr viel Spaß gemacht hat, aber auch sehr viel gebracht hat. Und das war der Modul namens, übrigens, das habe ich vergessen zu erwähnen, aber das mache ich jetzt, der Studiengang war und ist auf Englisch. Das hat auch eine internationale Ausrichtung, deswegen gewisse Englischkenntnisse gelten auch als Voraussetzung.
Weißt du, ob es da auch die Voraussetzung gab, dass du dann irgendwie einen Englischtest brauchst? Ich meine, du hast vorhin gesagt, es gab keine Tests oder so, die du machen musst, aber für die Bewerbung müsste man dann TOEFL-Test oder sowas einreichen? Oder war das total irrelevant? Weil das ist ja oftmals so bei so englischen Studiengängen, vor allem im Master, dass man da ein GMAT oder ein TOEFL oder irgendwas braucht, einen Nachweis.
Genau, es gab tatsächlich zwei Möglichkeiten, Englischkenntnisse nachzuweisen. Das war entweder ein TOEFL-Test oder, und das war genau mein Fall, ein englischsprachiger Bachelor- oder Masterstudiengang, die man dann davor absolviert hatte. Ich hatte nämlich beide Voraussetzungen erfüllt, aber mein Bachelor- und Masterstudiengang am Anfang waren auch englischsprachige Studiengänge, deswegen dadurch habe ich diese Voraussetzung automatisch erfüllt.
Okay, voll gut.
So, jetzt zurück zu meinem Lieblingsfach. Und zwar, warum ich überhaupt auf das Thema kam, dass der Studiengang auf Englisch läuft, ist, weil die Fachnamen sind natürlich auch auf Englisch. Und worüber ich eben erzählen wollte, heißt Learning from Data. Lernen aus den Daten. Und es geht tatsächlich darum, auf relativ abstrakter Ebene zu verstehen, wie künstliche Intelligenz überhaupt Intelligenz sein kann. Wie das alles funktioniert und ganz wichtig, wie können wir uns sicherstellen, dass diese Intelligenz wirklich funktioniert. Wenn man jetzt ein Modell entwickelt hat oder ein bestimmte KI-Modell auf eigene Daten getestet hat, wie kann man sicher sein, dass mit anderen Daten wird das Modell genauso gut funktionieren? Und in diesem Modul spricht man eigentlich über relativ alte Modelle und Lösungen, ganz am Anfang der ganzen KI-Forschung, die heute eigentlich niemand mehr nutzt, aber die einfach genug sind, um zu verstehen. Und am Ende bekommt man eine sehr gute Intuition, ein sehr gutes Bauchgefühl, warum das funktioniert, wie kann man in relativ einfacher Art und Weise anderen erklären und wie kann man immer sicherstellen, dass eine oder andere Lösung wirklich langfristig gute Ergebnisse liefern kann. Das war ein Beispiel und warum ich jetzt damit angefangen habe, weil es gibt ja viele Menschen, die direkt aus der KI, aus der IT-Branche in der KI-Branche kommen, weil ja, man nutzt ja IT-Anwendungen, um KI-Lösungen zu entwickeln. Das ist richtig. Und oft ist dieses Wissen dann nicht vorhanden. Und das finde ich total schade, weil Modelle entwickeln kann man ja natürlich mit Programmiersprachen. Aber die Frage zu beantworten, warum man das so gemacht hat und nicht anders, das ist natürlich ein bisschen weniger trivial. Und da bin ich einfach sehr dankbar, dass ich diese Möglichkeit hatte, diesen Kurs zu absolvieren und dieses Bauchgefühl in mich selbst zu entwickeln. Das hat mir einfach sehr viel gebracht und auch sehr, also ein Riesenspaßfaktor bei dem ganzen Studiengang, das eigentlich verstehen zu können. So, jetzt genug über Learning from Data. Ich glaube, was ich auch sehr interessant fand, waren ein paar Wahlmodule, die ich dann im dritten Semester habe. Ich hoffe, das passt auch, weil natürlich das sind die Wahlmodule, die muss man nicht unbedingt absolvieren. Aber was ich persönlich sehr spannend fand, war ein Modul über Graphentheorie. Weil Graphentheorie ist quasi auch ein Wissenschaftsfeld, der sich mit der Frage beschäftigt, wie sind verschiedene Menschen, Ideen, Komponenten miteinander verbunden, wie funktionieren Bezüge von verschiedenen Menschen oder Objekten miteinander in einer Gruppe. Wie kann man messen, zum Beispiel, wie breit gestreut eine Gruppe ist, wie tief miteinander verbunden Menschen in einer Gruppe sind. Wie zum Beispiel man jetzt ein ganz triviales Beispiel auf ein soziales Netzwerk gehen kann und schauen, okay, wer ist der wichtigste Mitglied in einer Facebook-Gruppe? Wie messt man das? Und das ist natürlich nur ein Beispiel, aber ich fand das enorm spannend, weil einerseits, das ist ein Tool, den man auch in KI-Branche voll viel nutzt und ich spreche ja jetzt über Menschen, weil das ist ein relativ einfaches Beispiel zu folgen. Man kann einfach dadurch, ich sag mal, Wichtigkeit von verschiedenen Sachen bewerten, miteinander vergleichen und diese Art von Wichtigkeit auch richtig einschätzen. Und das finde ich einfach sehr spannend. Aber gleichzeitig, weil das erklärt auch nicht nur, wie jetzt KI-Branche funktioniert, sondern auch ganz generell, wie, sag ich mal, die ganze Welt funktioniert. Weil natürlich dadurch kann man sehr viele Phänomene auch besser verstehen und eine ganz neue Logik für sich selbst entdecken, die man mehrmals begegnet hat, aber nie richtig verstanden, warum das so funktioniert und nicht anders.
Voll interessant, aber hast du vielleicht mal ein Beispiel, was ihr da genau in dem Kurs gemacht habt? Weil so von den Thematiken klingt es richtig interessant, aber ich finde es gerade noch ein bisschen schwer zu greifen, weil der Kurs ja auch im Titel Graphen hat und ich so an meine Zeit im Studium zurückdenke, wo wir halt Daten von irgendwelchen Umfragen in Psychologie dann ausgewertet haben, ob das was damit zu tun hat, weil Daten oft in Graphen ausgewertet werden und man dann lernt, diese Graphen zu verstehen, oder hat das was ganz anderes zu tun?
Ja, tatsächlich, wenn man das Wort Graph oder Graphen hört, dann denkt man an diese optische Darstellung, die man natürlich auch nutzen kann, das spricht nichts dagegen, aber unmittelbar für die Auswertung braucht man das nicht. Und ich habe tatsächlich spontan ein Beispiel aus meiner Projektarbeit. Und ich glaube, das gibt vielleicht so eine Art Vorschau, was man da alles so macht. Wir haben eine Datenbank von verschiedenen Lieder analysiert. Und wir haben versucht, mit dieser Datenbank zu verstehen, wer war der einflussreichste Musiker aller Zeiten. Und wie wir das jetzt bewertet haben, was heißt jetzt basierend auf dieser Datenbank einflussreich, ist zum Beispiel, wer hat mehr verschiedene, also welche Lieder wurden am häufigsten gecovert? Welche Lieder wurden dann neu interpretiert oder als Inspirationsquelle erwähnt und so weiter? Und vielleicht welche Lieder in verschiedenen Genren waren dann halt am einflussreichsten. Natürlich, man kann einfach ganz stumpf sagen, ja, okay, insgesamt weiß ich nicht, wer Elvis Presley oder sonst wer hatte dann 1000 Covers von verschiedenen Künstlern und alle anderen hatten dann unter 1000. Aber das ist natürlich komplexer, weil man muss auch dann schauen, wann lebten alle diese Künstler, wie, sage ich mal, langlebig blieb dieser Einfluss und auch verschiedene weitere Faktoren. Und einerseits, das kann man natürlich alles in einem Graph visuell darstellen, aber man muss das nicht machen, weil Graphentheorie beschäftigt sich wirklich mit diesen Bezügen zwischen verschiedenen Objekten. Und in diesem Fall, diese Objekte sind Musiker und Lieder. Und das haben wir mit diesen Tools analysiert und hatten ein paar spannende Ergebnisse, die ich leider mittlerweile vergessen habe. Deswegen, die Frage wird heute Abend nicht beantwortet, wer war der einflussreichste Musiker aller Zeiten. Aber das war für mich bestimmt ein Highlight.
Ah, okay, alles klar, jetzt verstehe ich es auf jeden Fall schon mal besser. Es ist auf jeden Fall auch nochmal ein gutes Beispiel dafür, dass man zeigt, wie viele verschiedene Faktoren immer in so Analysen mit reinfallen und wie viel man immer mit zu berücksichtigen hat, dass es nicht einfach dann zwei Faktoren sind, die man da miteinander vergleicht, sondern dass da die ganzen Einflussfaktoren halt immer mit berücksichtigt werden müssen.
Ganz genau.
Voll spannend. Und hast du noch ein drittes Modul, welches auch nochmal gut zeigen kann, womit man sich beschäftigt?
Ja, das mache ich sehr gerne, weil das dritte Modul ist auch ein bisschen trivialer, das ist nämlich Management. Weil die gute Frage, was ich mich immer gestellt habe und ich glaube auch jetzt beruflich, stelle ich mich diese Frage ziemlich oft. KI sind super spannende Tools, man kann eine Menge damit machen. Was davon bringt eigentlich Mehrwert in so eine Art, so in Businessleben, in Geschäftswelt? Was kann man damit auch machen, außer jetzt triviale Anwendungen wie ChatGPT oder sonst was. Und natürlich, es gibt zahlreiche Anwendungen, die wir jetzt noch nicht wissen und auch die unsere Kunden in Beratungsbranche nicht unbedingt wissen, aber trotzdem einen riesen Mehrwert ziehen können. Und in diesem Modul haben wir tatsächlich uns damit beschäftigt, wie man KI-Lösungen oder Science-Lösungen in verschiedene Bereiche, sei es Marketing, Finanzen, Logistik, Personalwesen, was auch immer, wie man dadurch Mehrwert erzeugen kann. Und das hat für mich auch sehr viel gebracht, weil ich hatte keine Ahnung davon. Das Thema ist ja neu und Menschen, die sich ausschließlich mit zum Beispiel Marketing beschäftigen, können das auch nicht unbedingt wissen, weil man weiß hier nicht, welche Möglichkeiten da überhaupt gibt. Und Menschen, die sich ausschließlich mit Data Science beschäftigen, wissen das auch nicht, weil man hat ja keine Ahnung, was man so als Marketing-Profi macht. Deswegen, dieser Studiengang ist so eine Art Brücke zwischen diesen zwei Welten und das fand ich einfach total nützlich.
Voll gut. Ja, genauso wie du es hast gerade echt perfekt dargestellt, dass es da halt immer diese Problematik gibt, dass jede Abteilung dann so ihren eigenen Fokus hat und dann sich mit so einem KI-Thema zu beschäftigen, vor allem, wenn man noch mal ein paar Jahre zurückblickt, da überhaupt zu verstehen, was für Möglichkeiten es gibt, wie es das Arbeitsleben vereinfachen kann und dann halt, wenn du in der IT oder als Data Scientist arbeitest, einfach dann das zu verstehen, wo das Marketing dabei unterstützt werden kann. Da ist es echt gut, dass es dann immer diese Mischstudiengänge gibt, die halt, das sind ja meistens so Management-Studiengänge, die irgendeinen speziellen Fokus haben, die dann immer eine gute Brücke darstellen können, weil die Leute, die halt dann sowas studieren oder halt so ausgebildet werden, dann nochmal wirklich dann beide Seiten besser betrachten oder besser nachvollziehen können, weil sie mal gesehen haben, ah, in dem Bereich beschäftigt man sich damit und in dem Bereich beschäftigt damit und da könnte man das irgendwie so als Schlüsselglied oder als Brücke halt noch mit einbauen. Und weil du ja jetzt schon erzählt hast, dass es 2017 war, wo du studiert hattest und KI jetzt bei uns Autonomalverbrauchern und Laien ja jetzt irgendwie so in den letzten ein, zwei Jahren angekommen ist, gab es da damals auch schon so einen ersten Hype? Oder war das für euch alle damals auch noch irgendwie was total Neues gewesen? Oder hat der Hype damals schon angefangen und ist jetzt erst bei allen anderen im Mainstream angekommen?
Ich glaube, das erste Hype war definitiv dabei. Und für mich, das war auch einer der Gründe, warum ich mich dafür entschieden habe. Weil ich hatte zum Beispiel auch Freunde, die in der KI-Branche gearbeitet haben. Die haben mir erzählt, was sie so alles im Alltag machen. Das fand ich alles voll faszinierend. Und natürlich, es gab auch Anwendungen, die man als Privatperson nutzen kann. Die Herausforderung war, dass im Vergleich zu ChatGPT waren all diese Anwendungen ziemlich nutzlos. Man könnte zum Beispiel auch 2017 ganz entspannt Bilder generieren lassen, wie auch heute. Aber das waren keine Bilder, die man dann für irgendeinen Marketingzweck nutzen kann, ohne krasse Photoshop-Skills. Mittlerweile ist das zum Glück viel besser geworden. Deswegen, ich glaube, damals, das war immer so ein Wow-Faktor. Krass, das geht. Ich möchte wissen, wie genau. Heutzutage ist das immer noch ein Wow-Faktor, aber viele von uns nutzen KI schon jeden Tag im Alltag. Ich ja auch. Und ich bin mir sicher, dass ich hätte das auch genutzt, hätte ich jetzt kein KI studiert oder nicht im KI-Branche gearbeitet. Das, glaube ich, für mich ist der Hauptunterschied.
Ja, okay, voll interessant. Aber mit Data Science musstet ihr da auch programmieren lernen? War das vielleicht auch eine Voraussetzung oder habt ihr euch gar nicht direkt mit dem ganzen Thema beschäftigt?
Das ist eine sehr gute Frage, weil das war nämlich keine Voraussetzung an sich. Das war eher so ein Wunschkriterium. Und klar, viele Lösungen musste man damals und muss man auch zum Teil heutzutage mit einer Programmiersprache wie zum Beispiel Python umsetzen. Mittlerweile gibt es auch mehrere Anwendungen, wo man keine Programmierkenntnisse braucht, wo man alles umsetzen kann mit vorhandenen Modellen, mit so einem Drag-and-Drop-Prinzip und auch wunderbare Ergebnisse erzeugen. Aber das ist etwas, was wir tatsächlich für viele Aufgaben an der Uni machen müssten. Wir hatten auch im zweiten Semester so ein kleines Überblick über Python als Wahlmodul, was man alles so damit machen kann. Manche von uns kamen nämlich aus der IT-Bereich und sie kamen schon sehr klar mit Python. Ich und viele andere Studenten mit keinem IT-Hintergrund hatten keine richtige Erfahrung mit Python vor dem Studium gemacht oder mit Programmieren an sich.
Okay, auf jeden Fall schon mal gut zu wissen, dass das keine Voraussetzung ist. Und wie sieht's mit dem Thema Mathe aus? Weil das hattest du ja am Anfang schon mal erwähnt gehabt, dass ihr das auch hattet. Du hast ja zwar gemeint, dass du das auch schon lange Zeit nicht mehr hattest und hast es ja auch irgendwie geschafft. Willst du da mal kurz erzählen, was man da in Mathe braucht und wie schwer da so das Level ist?
Es gab im Prinzip drei Bereiche, die wir studiert haben und die wir auch bräuchten für unser Programm. Lineare Algebra einerseits, Kalkulus und Statistik. Und warum wir das alles als Data Scientisten bräuchten, war nämlich, um besser zu verstehen, wie Modellen funktionieren. Ich hätte jetzt nicht gesagt, dass man dieses Wissen braucht, um etwas umzusetzen, aber dieses Verständnis, wie funktioniert Kalkulus und lineare Algebra und so weiter, war einfach eine Voraussetzung, um dann bei anderen Modulen, so wie Learning from Data zum Beispiel, besser verstehen, was genau machen diese Modelle auf mathematischer Ebene.
Ja, okay, das ist schon mal gut zu wissen, dass es zum Glück nicht so viel ist und dass es auch dazu dient, dass man es halt besser nachvollziehen kann und jetzt nicht in der Umsetzung benötigt wird. Aber wie sahen denn bei euch die Prüfungsleistungen aus? Ich glaube, im Master ist es eigentlich meistens so, dass du halt verglichen zu einem Bachelor mehr in Gruppenarbeiten arbeitest und Gruppenprojekte hast und Abgaben. Wie sah das bei euch aus? Hattet ihr viele Klausuren? Hattet ihr hauptsächlich Gruppenarbeiten? Hattet ihr irgendwie nur praktische Projekte, die ihr dann abgeben musstet? Wie war da bei euch so die Aufteilung?
Ich hätte gesagt, 80% waren Prüfungen, 20% waren Gruppenarbeiten. Vor allem am Anfang, erste Semester war so gut wie ausschließlich Prüfungen. Ich glaube, die einzige Gruppenarbeit, die wir hatten, war nämlich Management. Das war natürlich auch gut so, weil für viele von uns waren diese Themen am Anfang relativ schwierig und relativ spannend zugleich. Und es war natürlich gut, dass wir sichergestellt haben, dass jeder, der jetzt bewusst entscheidet, weiterzumachen, auch alle Prüfungen bestehen könnte. Weil natürlich das ist für Menschen, die jetzt kein IT- oder Mathe-Hintergrund hatte, eine echte Herausforderung.
Ja, das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Aber es ist auf jeden Fall schon mal gut zu wissen, dass bei euch dann 80% Prüfungen sind. Ist wahrscheinlich dann auch nochmal total studiengangsabhängig, wie da so die Aufteilung ist und von den Thematiken, mit denen man sich dann beschäftigt. Und weißt du noch, wie viele Leute hier ungefähr wart in dem Studiengang? War das so ein ganz, ganz kleiner von irgendwie 20 Leuten oder wart ihr dann schon irgendwie so 60 Leute gewesen?
Wir waren eine recht kleine Gruppe. Wir waren am Anfang ca. 25 Studierende.
Das sind echt nicht so viele. Aber auch irgendwie ganz cool, stelle ich mir das vor, dass man da irgendwie nochmal so einen besseren Zusammenhalt hat oder da irgendwie nochmal sich besser kennenlernen kann, als wenn du jetzt in so einem riesigen Kurs sind. Und ich glaube, Masterstudiengängen ist ja meistens auch eher so, dass die Kurse da noch relativ klein ausfallen. Und du hattest ja vorhin schon mal einen Kurs erwähnt, der dir so richtig Spaß gemacht hat. Fällt dir noch irgendwas anderes ein, wenn du so an Studium zurückdenkst, was dir irgendwie besonders gut gefallen hat oder was für dich irgendwie ein Highlight war?
Ja, schon einige Sachen. Du hast ja eben erwähnt, dass dieser Studiengang war von Personenanzahl ziemlich klein und das kommt ja mit vielen Vorteilen. Und ein Vorteil war für mich zum Beispiel, dass der Draht zu Professoren war recht kurz. Man könnte alle Fragen stellen, man könnte über verschiedene Themen austauschen. Es alles, was man zusätzlich erklären müsste, wurde mehrmals zusätzlich erklärt. Das fand ich enorm hilfreich und ich könnte das bei einem Studiengang mit, weiß ich nicht, 200 Teilnehmenden kaum vorstellen. Und dazu noch vielleicht ein paar Wörter zu Professoren. Viele davon sind auch Menschen, die im KI-Bereich arbeiten, die
Voll
auch
gut.
Projekte, genau, auch so eigene Geschäfte im KI-Bereich haben, die einerseits wirklich in diesem Bereich leben, wissen nicht nur, wie das theoretisch geht, aber auch, wie man das tatsächlich praktisch umsetzt. Und das ist vor allem bei diesem Studiengang eine wichtige Voraussetzung. Und von was ich jetzt gesehen habe, sie brennen auch alle für dieses Thema. Also diese Leidenschaft ist da definitiv vorhanden. Und ich hätte gesagt, diese Leidenschaft ist ziemlich ansteckend. Was wichtig ist, weil von 25 von uns haben nicht alle die Entscheidung getroffen, bis zu Ende dabei zu bleiben, was auch sehr verständlich ist. Und ich glaube, für mich einer der mehreren Faktoren, wieso ich tatsächlich bis zu Ende geblieben bin und das alles geschafft habe, war diese Leidenschaft. Das hat mich sehr motiviert.
Ja, richtig cool. Also das finde ich auch immer total gut und auch irgendwie wichtig, dass die Professoren auch in der Praxis tätig sind, weil ich glaube, vor allem an Universitäten ist es oftmals gang und gäbe, dass die Professoren halt forschen und halt nur an der Uni arbeiten, was ja auch cool ist, aber bei so Studiengängen, die halt sehr aktuell sind, wo es halt ständig irgendwie Neuerungen gibt, finde ich es immer wichtig, wenn die Professoren halt auch, also profitieren die Studierenden ja auch total davon, wenn Professoren halt auch berufstätig sind. Da kann ich mich auch noch an viele Kurse bei mir in der Uni zurückerinnern, wenn du halt dann auch Erfahrungsberichte von den Professoren halt hörst, wie, was sie in der Praxis alles gemacht haben. In dem Unternehmen haben die das und das gemacht und in dem Unternehmen das und das gemacht, dass sie halt so diese Praxisbezug noch bewahren und nicht, wie ich es in anderen Kursen hatte, wo ich dann Professoren hatte, die halt gefühlt seit weiß ich nicht, wie vielen Jahren nicht mehr gearbeitet haben. Da merkst du halt schon nochmal einen deutlichen Unterschied von den Thematiken, die sie dir beibringen. Und mit denen sie sich halt in ihren Kursen beschäftigen, dass sie ja halt leider nicht mehr so up-to-date sind oftmals. Natürlich gilt das nicht für alle. Es gibt auch viele Professoren, die forschen und nicht in der Praxis tätig sind, die trotzdem hoch up-to-date Themen behandeln. Aber da habe ich so die Erfahrung gemacht und auch so Erfahrungsberichte viele gehört, dass wenn die Professoren selbst noch arbeiten, dass das dann schon auf jeden Fall nochmal einen cooleren und besseren Praxisbezug hat, weil die ja selber wissen, worauf es dann in der Wirtschaft ankommt und was halt eher nur theoretisch ist und in Anführungszeichen ein bisschen unnötig ist, dann zu lernen. Genau. Und dazu das Gegenteil, gibt es irgendwas in dem Studiengang, was dir nicht so gut gefallen hat oder was du gerne ändern würdest, wenn du es könntest? Weil oftmals sind es ja vielleicht einzelne Kurse, wo du dir denkst, da fragt man sich, warum man das überhaupt noch beibringt oder irgendwelche Prüfungsleistungen. Aber bei einem Master kann ich mir gut vorstellen, dass, weil die so Master ja sehr kurz ist, dass da schon eigentlich immer drauf geachtet wird, dass das alles relevant ist, was da halt in den Vorlesungen beigebracht wird.
Ja, tatsächlich, was du erwähnt hast, das ist ja ein recht kurzer Studiengang. Und wenn man jetzt von Null anfängt, man muss natürlich irgendwas verpassen oder weglassen aus dem Studiengang, um doch ans Ziel zu kommen. Und es ist selbstverständlich, dass es gibt viele Themen, die wir jetzt nicht abgedeckt haben. Und das war halt nur nötig, um diesen Studiengang in 4 Semester zu packen. Ich fand aber die Auswahl von Themen sehr gut. Mir hat das alles sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche mir vielleicht, dass wir hätten ein bisschen mehr mit uns mit Programmieren beschäftigen, einfach weil das wäre auch ganz wichtig für Projektarbeiten und auch Berufsleben. Aber wenn ich mich jetzt frage, okay, Programmieren ist ja cool, aber anstatt welchen Kurs sollten wir dann Programmieren machen, dann ist das auch keine einfache Entscheidung. Deswegen, ja, in 4 Semester kann man keinen perfekten Studiengang erstellen, der alle möglichen Themen abdeckt. Aber ich bin und ich war sehr, sehr zufrieden mit dem Auswahl, der von Autoren dieses Studiengangs getroffen wurden.
Voll gut. Das klingt ja auf jeden Fall so, als würdest du den Studiengang weiterempfehlen. Aber ja, genauso wie du es gesagt hast, wir eben schon besprochen haben, vier Semester sind halt einfach eine sehr, sehr kurze Zeit und da hat man leider einfach nicht sehr viele Möglichkeiten, vor allem wenn halt ein Semester davon halt komplett auf die Masterarbeit drauf geht, hast du eigentlich nur drei Semester, wo du halt Vorlesungen und Projekte hast. Da muss man echt gucken und kann dann leider nicht alle Themen behandeln. Deswegen auf jeden Fall gut, sich da vorhin dann nochmal genau mit den einzelnen Studiengängen zu beschäftigen, weil es gibt ja immer sehr viele Studiengänge, die zwar unterschiedliche Namen haben, aber recht ähnlich sind, oder Studiengänge, die den gleichen Namen haben, aber an unterschiedlichen Hochschulen und Universitäten unterschiedlich strukturiert sind. Und wenn man das schon im Vorhinein weiß, worauf man eher seinen Fokus legen kann, dann kann man sich ja die einzelnen Modulhandbücher durchgucken, gucken, was für Wahlpflichtmodule angeboten werden und so nach den Kriterien dann seinen Studiengang aussuchen, beziehungsweise die Uni, an der man sich bewirbt. Was für einen Grund gab es bei dir, warum du dich für die Leuphana-Universität beworben hast oder entschieden hast?
Es gab einige Gründe. Ein war, dass der Auswahl der seinen Studiengänge war damals recht klein. Ich wollte schon in Hamburg bleiben, weil ich wohnte auch zu dem Zeitpunkt in Hamburg. Deswegen, ich suchte etwas entweder in Hamburg selbst oder in der Nähe von Hamburg. Und Lüneburg ist ja nicht weit weg. Deswegen, ich könnte dann auch in Hamburg bleiben und 2-3 Mal die Woche nach Lüneburg pendeln. Das war ganz gut. Und Leuphana an sich hat auch einen sehr guten Ruf. Ich hatte Kollegen, die da studiert haben. Sie haben mir viel Gutes über Leuphana erzählt. Und wenn ich dann mich für den Job beworben habe und habe erwähnt, dass ich in Leuphana studiert habe, das hatte auch immer einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Das waren meine Gründe.
Ja, auch voll gut. Also auch ein guter Tipp oder gute Information, dass da Leuphana auch einen guten Ruf hat. Das ist ja auch schon ein wichtiges Kriterium für einige, was man halt berücksichtigen sollte, wonach man sich halt die Uni aussucht, wenn man halt so eine freie Wahl hat. Und was würdest du denn sagen, für wen kommt denn der Studiengang in Frage oder was sollte man mitbringen oder vielleicht worauf sollte man sich gefasst machen, wenn man sich für diesen Studiengang entscheidet?
Ich glaube, dass für wen aus der beruflichen Perspektive, das sind dann alle Menschen, die wollen irgendwas mit Data Science beruflich machen. Und das ist natürlich unabhängig davon, ob man jetzt so Vollzeit-Data-Scientisten wird oder ob man sagt, ich möchte in meiner Branche bleiben und ich möchte mit Data-Science-Technologien, mit Data-Science-Tools arbeiten, um dann in meine eigene Branche mehr zu erreichen. Was man mitbringen muss, ist definitiv viel Motivation, weil, wie gesagt, das ist kein einfacher Studiengang. Es werden mehrere Punkte geben, wo man denkt, wo man sich überlegt, ob das eine richtige Entscheidung war. Da muss man diese Bereitschaft ja haben. Und ob es jetzt aus Neugier kommt oder aus Faszination mit dem Thema KI, das sind alle sehr gute Gründe, um das durchzustarten. Aber diese Bereitschaft muss schon da sein. Ich hätte gesagt, dass IT-Kenntnisse sind keine Voraussetzung, aber machen das Leben viel leichter. Deswegen, wenn man Spaß mit IT hatte oder sogar mal mit Mathe, dann wird dieser Studiengang viel entspannter. Aber das ist natürlich keine Voraussetzung. Und ich und viele andere Kollegen haben das ohne diese Vorkenntnisse trotzdem geschafft.
Das ist auf jeden Fall schon mal wichtig, dass du auch sagst, natürlich für jeden Studiengang gilt es die Motivation, aber dass bei einem Studiengang, wie du gesagt hast, dass es da auch manchmal Punkte gibt, die einem schwieriger fallen, dass man da auf jeden Fall die richtige Motivation hat. Und ich finde jetzt auch, durch das Gespräch mit dir fällt einem schon noch mal auf, was so der Unterschied ist, wenn ich jetzt jemanden studiere, der für einen Master, und verglichen zu jemanden, den ich interviewe, der einen Bachelor gemacht hat, dass man im Master einfach schon viel genauer weiß, worauf man sich einlässt und wohin man möchte, als im Bachelor, wo man dann meistens ja oft mal was wählt, was so halbwegs passt und im Nachhinein ist es dann doch irgendwie doch ganz anders in fast allen Fällen, als man es erwartet hat. Und in einem Master kann man, glaube ich, schon im Vorhinein besser einschätzen, ob die Thematiken das sind und die Module dementsprechend, was man sich halt vorstellt. Da sieht man auf jeden Fall schon mal einen guten Unterschied, weil man ja auch eine ganz andere Erfahrung mitbringt und auch besser weiß, wo man hin möchte. Deswegen auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die ganzen Infos zu dem Studiengang. Die werden bestimmt auch einigen Leuten helfen, die sich für den Studiengang interessieren. Aber um jetzt nochmal das Thema Praxis und Berufserfahrung zu sprechen zu kommen, du hast ja während deines Studiums einen Werkstudentenjob gemacht. In wahrscheinlich einem ähnlichen Bereich. Willst du da einmal kurz erzählen, was für einen Bereich du warst und was für eine Position oder mit was für ein Thema du dich da beschäftigt hast?
Ja, sehr gerne. Das ist vollkommen richtig. Ich habe als Werkstudent gearbeitet in einer großen Beratungsfirma. Wie ich dazu gekommen bin, das war natürlich so, dass ich habe schon im zweiten Semester mit dieser Tätigkeit angefangen. Im zweiten Semester waren meine Data Science Skills immer noch sehr begrenzt. Deswegen, ich war da auch so eine Art Querensteiger. Ich habe immer noch in der IT-Bereich angefangen, aber in IT-Compliance. Und dann in, glaube ich, ein oder zwei Semester könnte ich innerhalb der gleichen Firma in Data Science Abteilung wechseln. Das war auch mein Plan. Bis dahin könnte ich schon ein bestimmtes Mehrwert liefern und dann könnte ich tatsächlich meine Kollegen dabei unterstützen, Data Science Lösungen zu entwickeln. Das war eine sehr praxisnahe Erfahrung, was mir auch sehr viel gebracht hat.
Ja, da hast du auf jeden Fall schon mal einen guten Tipp mitgegeben, dass wenn man in einem Bereich arbeiten will, aber da halt noch nicht die nötigen Berufserfahrungen hat, dass es ja sehr hilfreich sein kann, wenn man sich in dem Unternehmen erstmal auf eine andere Stelle bewirbt und dann mit dem Ziel, dann nochmal den Bereich zu wechseln, weil es ja deutlich einfacher ist, dich auf eine Stelle zu bewerben, wo du schon ein bisschen mehr Berufserfahrung hast oder wo dein Profil besser zupasst und dann intern dich nochmal neu zu bewerben, als von extern dich auf eine Stelle zu bewerben, wo du jetzt noch nicht so gut passt, wenn die Leute dich da schon kennen und du da schon ein bisschen Erfahrung sammeln konntest. Und willst du vielleicht nochmal einen genaueren Einblick darin geben, womit du dich denn dann in deinem Werkstudentenjob beschäftigt hast, also was so die einzelnen Tätigkeiten waren, dass man da nochmal eine bessere Vorstellung von bekommt?
Ja, sehr gerne. Also meine erste Tätigkeit, das war ja keine Data Science Tätigkeit an sich, aber ich sage trotzdem ein paar Wörter dazu. Das war eine IT-Compliance-Rolle und als IT-Compliance-Abteilung haben wir im Prinzip verschiedene Firmen geprüft, auf Sicherheitsrichtlinie, auf bestimmte IT-Kriterien, inwiefern man Datenschutzregeln folgt und so weiter. Und was ich gemacht habe, war im Prinzip nichts anderes, als andere Berater dabei zu unterstützen. Das war ja eine Werkstudentenstelle, aber das war sehr, sehr nah an, sage ich mal, Teilzeit-Junior-Beraterstelle in diesem Bereich. Und das war in Data Science eigentlich nicht anders. Das heißt, wir haben damals für einen Kunde eine Vorhersage, eine Forecasting-Lösung entwickelt. Da hat ein Berater im Prinzip den ganzen Kundenaustausch und auch Entwicklungsaufwand übernommen. Und ich habe auch bei Entwicklungsarbeiten, beim Testen von dieser Lösung unterstützt. Das heißt, was ich auch in diesem Job sehr gut fand, ich habe ja keine Vergleichspunkt mit anderen Praktikum oder Werkstudententätigkeiten, aber meine Erfahrung war so praxisnah, wie es überhaupt ging für einen Werkstudent. Und ich habe von Skills her ziemlich einiges gelernt bei diesen Jobs, was ich jetzt auch im Alltag nutze.
Ja, voll gut, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich. Das hat man ja ganz oft als Werkstudent oder Praktikant, dass man da so ganz irgendwie so einfache Aufgaben macht und viel so Datenpflegesachen macht und halt so Routineaufgaben, was oftmals Aufgaben sind, bei denen du nicht so eine krasse Lernkurve hast und nicht so viel lernst. Deswegen ist es auf jeden Fall sehr cool, dass du da direkt so praktisch mit einbezogen wurdest. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool und auch vielleicht ein Tipp, den ich nochmal mitgeben kann, was ich durch meine ganzen Werkstudenten- und Praktikatätigkeiten gelernt habe, ist es auch, wenn man halt so Tätigkeiten hat, die halt wirklich so routinemäßig sind und wo man merkt, dass man da nicht so viel lernt, das ist immer super viel, bringen kann, dann einfach mit dem Vorgesetzten zu sprechen. Klingt natürlich total logisch, aber wenn man halt noch am Studium ist oder vielleicht auch am Anfang vom Studium, da traut man sich das oftmals auch nicht. Ich habe da auch schon die Erfahrung gemacht, dass ich in einem Praktikum war und da total unzufrieden war mit den Aufgaben und da halt auch gelernt habe, wie viel es halt wirklich bringen kann, wenn du da mit deinem Vorgesetzten oder mit deinem Supervisor sprichst und da eine gemeinsame Lösung zu finden. Weil oftmals, wenn du einfach rechnen die auch gar nicht damit, dass du mehr Motivation hast oder mehr lernen willst, als was du jetzt gerade bisher machst. Deswegen, wenn du da ein bisschen unzufrieden bist und gerne was anderes machen würdest, sprich's immer an. Das geht eigentlich in 90% der Fällen, hat da niemand was dagegen. Genau, das nochmal so ein kleiner Tipp am Rande von mir. Wie bist du denn überhaupt auf den Job gekommen oder auf die Stelle?
Da hatte ich tatsächlich echt Glück gehabt, weil an der Leuphana, wo ich studiert habe, es gibt eine Veranstaltung, der heißt, wenn ich mich nicht irre, Recruiting Dinner. Und es geht darum, dass man meldet sich an für, glaube ich, 10 oder 20 Euro und man kann so eine 3- oder 4-Gänge Abendessen in einem 4- oder 5-Sterne-Hotel, auf jeden Fall ein sehr schickes Hotel, besuchen. Bei jedem Gang sitzt man an einem anderen Tisch mit 1, 2 Leute aus dem Unternehmen. Und dann ist man halt zusammen, hat man, weiß ich nicht, 20 Minuten, um Fragen zu stellen über das Angebot, über die Arbeit und so weiter. Dann sammelt man halt alle möglichen Kontakten und wenn man Interesse hat, kann man natürlich diese Leute anschreiben und sagen, hey, wir haben uns beim Recruiting Dinner kennengelernt, ich würde mich gerne bewerben. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe ja meine Ansprechpartner bei Recruiting Dinner kennengelernt. Ich glaube, vor allem in Beratung, im Consulting-Bereich, das ist ziemlich wichtig, weil sie sehen ja auch, welche Ausstrahlung ich habe, ob ich überhaupt für einen Kundenarbeit passe. Weil klar, in Beratung arbeitet ihr auch mit anderen Menschen. Das ist ein Job, wo man auch eine gewisse Sozialskills braucht. Und das ist natürlich dann auch für Arbeitgeber ein großes Vorteil, dass man direkt bei so einer Veranstaltung mitmachen kann und dann sehen, okay, diese Menschen kommen in Frage und diese dann leider nicht. Genau, und dann habe ich diese Menschen angeschrieben und wurde kurz danach zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen. Und das hat alles zum Glück gut geklappt.
Voll spannend. Also sowas sowieso, dass man da bei einem richtigen Dinner ist und dann noch bei so einem Sterne-Restaurant ist natürlich richtig geil und voll auch voll besonders. Weil ich meine, es gibt oftmals an fast den meisten Unis und Hochschulen, denke ich mal, so eine Karrieremesse, die angeboten wird, wo dann halt die einzelnen Unternehmen mit ihren Ständen da sind. Aber das ist dann halt nochmal eine ganz andere Atmosphäre und da kannst du immer nur, sprichst du halt höchstens kurz mit denen und bist dann halt nur einer von vielen, der da Tag vorbeikommt. Bei uns, glaube ich, an der Hochschule gab's so eine Art Speed-Dating in einem Café, wo man dann halt quasi so alle paar Minuten den Tisch gewechselt hat. Aber da finde ich es auch ein bisschen schwierig, da auch so einen richtigen Eindruck zu hinterlassen oder einen richtigen Eindruck von dem Unternehmen zu gewinnen. Aber wenn du da halt echt so einen ganzen Gang ist, wo du halt echt dann, wie du gesagt hast, irgendwie 20 Minuten hast, das ist da schon nochmal cooler. Da hat man nochmal ein bisschen mehr Zeit und ist auch irgendwie eine entspanntere Atmosphäre, weil es ja total unverbindlich ist, als wie jetzt bei einem richtigen Bewerbungsgespräch. So klar, wenn du dich dann bewirbst, kommt dann oftmals ja trotzdem nochmal ein Bewerbungsgespräch, aber so kann man sich schon nochmal kennenlernen und sich nochmal besser präsentieren und nochmal nachfragen, was es für Bereiche gibt. Schon echt eine coole Veranstaltung. Deswegen auch hier nochmal ein guter Tipp am Rande. Guckt immer, was eure Hochschule oder Universität für Angebote hat. Auch oftmals irgendwelche digitalen Plattformen, das gab es bei uns, wo dann Unternehmen gezielt von der Uni dann Studierende und Absolventen suchen oder halt so Präsenzveranstaltungen. Das kann immer viel bringen und Kontakte zu knüpfen und potenzielle Arbeitgeber kennenzulernen oder auch für Werkstudenten Jobs, Praktikas, wenn man im Bachelor ist, kann sowas immer total hilfreich sein. Cool, sehr nice. Ja, dann auf jeden Fall schon mal auch nochmal Dankeschön für die Informationen zu deinem Praktikum und zu deinen Arbeitserfahrungen. Jetzt zum Abschluss habe ich nochmal eine Rubrik, eine letzte abschließende Frage. Und zwar, hast du einen besonderen Lerntipp oder ein Lerntool, welches du den ZuhörerInnen und Studierenden empfehlen kannst, was beim Lernen unterstützen kann?
Da habe ich nämlich etwas, was ich auf jeden Fall jedem empfehlen würde, der sich irgendwie mit irgendeiner wissenschaftlichen Disziplin auseinandersetzt. Weil die große Herausforderung, die wir hatten, ist, dass zum Beispiel Mathe oder auch andere eher wissenschaftliche Themen waren recht komplex. Wenn man jetzt nach der Vorlesung denkt, ich möchte vielleicht ein bisschen mehr Zeit mit dem Thema verbringen, ich möchte das vielleicht anders erklärt bekommen. Man guckt in irgendein Buch, wo das auch enorm wissenschaftlich in eine sehr komplizierte wissenschaftliche Art und Weise erklärt wurde. Und das sorgt für, glaube ich, sogar mehr Verwirrung als davor. Und da habe ich nämlich eine sehr gute Lernplattform entdeckt. Sie heißt Han Khan Academy. Ich würde dann dir gerne auch einen Link weiterleiten, dann kannst du das vielleicht...
Ja, packe ich auch mit in die Shownotes.
Ja, mach das bitte, weil da wurden alle möglichen wissenschaftlichen Themen sehr zugänglich, sehr freundlich und relativ einfach erklärt. Und ich hatte mehrmals eine Situation, wo ich dachte, ich verstehe das gar nichts. Ich kann nicht mal vorstellen, wie ich das irgendwann verstehen würde. Dann habe ich ein paar Videos angeguckt und dachte, okay, jetzt ergibt das langsam Sinn. Und ohne zu übertreiben, dieser Tool hat dafür gesorgt, dass ich mit diesem Studium überhaupt fertig bin. Das ist 100% wahr, deswegen das kann ich allen empfehlen.
Ja, voll gut. Ich kenne auch so eine ähnliche Plattform, die heißt Studyflix. Die hat auch so kurze Videos auch zu allen möglichen Themen und Bereichen. Wahrscheinlich ist es was relativ Ähnliches, aber packe ich auf jeden Fall mal beide Links in die Shownotes. Weil mir hat es damals im Studium auch total geholfen, auch für die ganzen betriebswirtschaftlichen Themen, dass du da manche Sachen hast, wo du dir denkst, so, da liest du halt so, wie du gesagt hast, da liest du dir irgendwie in Büchern oder auf irgendwelchen Webseiten dann die Definition oder Erklärung durch und verstehst halt wirklich auch nicht viel mehr. Da können so Videos, vor allem bei mir habe ich auch das Gefühl, wenn ich Sachen dann nochmal visuell irgendwie dargestellt sehe oder jemand hat, der mir das erklärt, habe ich das Gefühl, dass ich die Sachen besser verstehen kann, als wenn ich mir großartige Beschreibungen oder Erklärungen so in schriftlicher Form durchlese. Das hat mir auf jeden Fall auch mal sehr geholfen im Studium, aber sehr gut. Dann packe ich das auf jeden Fall rein, dann könnt ihr die auch mal ausprobieren und gucken, ob die euch was helfen. Ja, cool, dann sind wir schon am Ende der Folge angekommen. Vielen Dank, Jan, für deine ganzen Informationen. Ich denke, das war auf jeden Fall eine sehr hilfreiche Folge und vor allem super interessant. Ich habe jetzt auch noch mal besser verstanden, was mit Data Science auf sich hat und was du eigentlich beruflich machst, obwohl wir zusammenarbeiten. Ist auf jeden Fall ein sehr aktuelles Thema und wahrscheinlich für einige von euch interessant. Ihr könnt uns wie immer auch gerne eine Nachricht schicken, falls ihr nochmal eine genaue Frage an Jan habt über den Studiengang. Gerne per E-Mail, die ist in den Shownotes verlinkt, oder auch per Social Media in die DMs. Dann leiten wir das gerne an Jan weiter und er beantwortet euch die noch im Nachgang. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.
Das war Copy and Paste.